Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort. Und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, der Patient sagt wegen der bedenklichen Miene des Arztes, der ihn gerade untersucht: Mit Wein, Weib und Gesang ist es jetzt wohl nichts mehr. Darauf der Arzt: Keine Angst, singen können Sie weiter, so viel Sie wollen. Wir schließen heute an das, was wir am letzten Sonntag gehört haben, von dem großen Lobsänger und Musiker David, und beschäftigen uns in dieser Predigt mit seinem Vorgänger, dem Saul. Das ist zwar die falsche Richtung, passt aber genau, denn Saul war der erste König Israels. Und wir hatten ja gestern gerade auch eine Krönung: Charles III., König von England. Und manche haben sich gestern gefragt, wofür braucht man eigentlich einen König? Aber das war auch der Wunsch des Volkes Israel um 1000 vor Christus. Plötzlich stand im Raum: Wir brauchen einen König. Alle haben einen. Unsere Nachbarn um uns herum haben alle einen König. Jetzt wollen wir auch einen, war plötzlich die Meinung in Israel. Aber eigentlich wollte ja Gott über Israel herrschen. Israel sollte so etwas sein wie eine Theokratie, Gott geleitet. Und es gab ja auch den unmittelbaren Einfluss Gottes auf Israel seit dem Auszug aus Ägypten gewissermaßen. Und darum hat Gott gewarnt: Das kann schief gehen. Da muss man ja auch erst einmal den Geeigneten für dieses Königsamt finden. Und außerdem, ein König kostet Steuern. Man muss seinen Hofstaat bezahlen, man muss sein Heer beschicken. Und die Israeliten zu Gott: Wir wollen trotzdem einen König. Gott sagt, was sie mit diesem Wunsch eigentlich tun: Ihr habt mich verworfen. Ihr habt mich verworfen. Das ist erstaunlich, aber jetzt, liebe Gemeinde, Gott war trotzdem nicht beleidigt. Gott ist auf den Wunsch der Israeliten nach einem König eingegangen. Bitte, wenn ihr unbedingt wollt. Aber er hat dann gewissermaßen, das habe ich jetzt ein bisschen ergänzt, so weitergemacht: Aber dass ihr mir nachher nicht rumjammert, wenn es Probleme gibt. Das ist das Erste, was wir heute mitnehmen wollen. Gott lässt sich verwerfen. Gott lässt sich verwerfen. Das gibt es übrigens nur im Christentum. Im Islam ist das undenkbar, dass Allah verworfen werden kann. Allerdings gehört dann in die Verwerfung Gottes auch hinein, dass man seine Erfahrungen macht. Und die sind dann manchmal nach dem Motto: Wer nicht hören kann, muss fühlen. Aber, und wir halten das Zweite gleich auch wieder positiv fest: Gott, so erfahren wir in dieser Geschichte im Alten Testament, lässt mit sich reden. Gott lässt sich verwerfen, Gott lässt aber auch mit sich reden. Gott ist verhandlungsbereit, Gott ist flexibel. Das sollten wir vielleicht öfter einmal ausprobieren. Das ist dann die Genehmigung des nächsten Sonntags Rogate. Wir dürfen Gott belästigen mit allen unpassenden Bitten. Und Gott hat Zeit. Und Gott kann warten. dass wir dann mit unseren Erfahrungen selber draufkommen, was passt und was nicht passt. Gott lässt das Passende finden. Das ist mein drittes, was ich an den Anfang stellen möchte. Gott lässt das Passende finden. Wer ist jetzt der neue König? Saul soll es sein. Saul wird auf der Suche nach verlorenen Eselinnen seines Vaters so nebenbei gefunden als neuer König Israels. Er findet zwar die Eselinnen, die ihn sein Vater suchen geschickt hat, nicht, aber er findet den Seher Samuel. Und der salbt ihn provisorisch zum König. So schnell ging das. Die offizielle Inthronisation durch Losentscheid erfolgte erst später bei einer Volksversammlung in Mizpah. Da wird er dann noch einmal richtig gewählt. Ich lese euch das aus 1. Samuel 10. Und als Saul sich wandte, um von Samuel wegzugehen, gab ihm Gott ein anderes Herz. Da befragten sie abermals den Herrn, ist denn der Mann überhaupt hergekommen? Er war nämlich erst bei der Volksversammlung zur Wahl nicht zu finden. Der Herr antwortete sie, er hat sich bei dem Tross versteckt. Da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und als er unter das Volk trat, war er eines Hauptes länger als alles Volk. Und Samuel sprach zu allem Volk, da seht ihr, wen der Herr erwählt hat, ihm ist keiner gleich im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sprach, es lebe der König, so wie wir es auch gestern in London gehört haben. Samuel aber tat dem Volk das Recht des Königtums kund und schrieb es in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder und Samuel entließ das ganze Volk, einen jeden in sein Haus. Auch Saul ging heim nach Gibea, und mit ihm gingen die vom Heer, denen Gott das Herz gerührt hatte. Die Armee ist da auch dabei, wie wir es auch gestern gesehen haben. Aber einige ruchlose Leute sprachen, was soll der Saul uns helfen? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk. Aber er tat, als hörte er es nicht. Da sage ich Folgendes, liebe Gemeinde, und fasse zusammen. Saul hat gut angefangen mit einem anderen, von Gott selbst erneuertem Herzen. Er war durchaus ansehnlich und stattlich, nämlich eines Hauptes länger als alles Volk. Der war ein Repräsentant, der stellte etwas dar. Keiner war ihm gleich im ganzen Volk. Aber dann war er auch souverän. Er hat Feinde gleich von Anfang an gehabt, aber hat sich von ihnen nicht einschüchtern lassen. Ihre Abneigung behandelte er so, er tat, als hörte er es nicht. Saul hat gut angefangen, besonnen, beeindruckend, bescheiden. Er hat sich beim Tross versteckt und nicht groß angegeben, ich bin der neue König. Und er war auch belastbar. Gleich nach seiner Ernennung hat er einen militärischen Sieg gegen die Ammoniter, die feindlichen Ammoniter, errungen. Saul hat gut angefangen. Aber, und das ist jetzt das Tragische, Saul hat bald abgebaut. Er hat gut begonnen, aber er hat es nicht durchgezogen. Er ist nicht dran geblieben. Mir fällt da gleich die Frage des Apostels Paulus im Galaterbrief ein. Ihr lieft so gut. Was hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Und abbauen auch in der Beziehung zu Gott im geistlichen Leben, das tut man nicht auf einmal, sondern über längere Zeit, schleichend, in kleinen Schritten. Das geistliche Leben fällt meistens nicht an einem Tag auseinander, sondern das passiert Stück für Stück und es passiert nicht absichtlich. Bei Saul ist es passiert dadurch, dass er sich zu wenig um die Qualität seines geistlichen Lebens gekümmert hat. Seine Beziehung zu Gott hat er vernachlässigt. Da dachte er, das funktioniert irgendwie von allein. Und wir werden jetzt konfrontiert in der weiteren Erzählung im Samuelbuch mit der größten Schwäche von Saul, und das war seine Ungeduld. Denn, und das hängt jetzt weiter auch mit dem bisher Gesagten zusammen, Gott lässt auch auf sich warten manchmal. Gott lässt auf sich warten. Das haben wir auch alle schon erfahren. Ich lese aus 1. Samuel 13. Da wartete Saul 7 Tage bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Als Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Man hatte sich versammelt, auch mit den Soldaten, um eine neue Front zu eröffnen. Da sprach Saul: Bringt mir her das Brandopfer und die Dankopfer. Und er brachte das Brandopfer dar. Das stand ihm aber nicht zu, sondern nur dem Priester, in dem Fall dem Samuel. Aber er konnte nicht warten. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Samuel aber sprach: Was hast du getan? Saul antwortete: Ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann, und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt haben zum Kampf. Da dachte ich: Nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal, und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich's und opferte Brandopfer. Samuel aber sprach zu Saul: Du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Von dem haben wir letzten Sonntag gesprochen. Und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk. Denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Ungeduld. Gott lässt auf sich warten. Seine Ungeduld hat Sauls Beziehung zu Gott ausgehöhlt. Und ein zweites großes Problem tat sich im Zusammenhang mit Sauls Vorgehen auf: sein Ungehorsam. Ich lese euch aus 1. Samuel 15, wie es weitergeht. Samuel sprach zu Saul: So zieh nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was er hat, verschone sie nicht. Das verstehen wir heute nicht mehr so, aber das war eben noch eine andere, ganz wilde Zeit. Da bot Saul das Volk auf. Und als Saul zu der Stadt der Amalekiter kam, legte er einen Hinterhalt im Tal und schlug die Amalekiter und nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen. Aber Saul und das Volk verschonte Agag und die besten Schafe und Rinder und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war. Und das hätte er nicht tun sollen. Gott hatte das Beutemachen ausdrücklich untersagt. Da geschah des Herrn Wort zu Samuel: Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Befehle nicht erfüllt. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Samuel antwortete: Und was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Saul sprach: Von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern dem Herrn, deinem Gott. An den anderen haben wir den Bann vollstreckt. Samuel sprach: Ist's nicht so? Obschon du von dir selbst gering warst, So bist du doch das Haupt der Stämme Israels, denn der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern hast dich an die Beute gemacht und getan, was dem Herrn missfiel? Saul antwortete Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gegangen, den mich der Herr sandte, und habe Agag, den König der Amalekiter, hergebracht und an den Amalekitern den Band vollstreckt. Und wir sehen, liebe Gemeinde, da ist Uneinsichtigkeit, nicht nur Ungehorsam, sondern auch Uneinsichtigkeit bei Saul, Ungenauigkeit. Gott wird es schon nicht so genau nehmen, mit seinem Befehl an der Beute nichts nehmen zu sollen. Und wir erinnern uns an wieder den Galaterbrief des Apostels Paulus, der gesagt hat, irret euch nicht. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich nicht spotten, mit ihm ist nicht zu spaßen. Wie viel Treue ist 99% Treue? 99% Treue ist Untreue. Aber Saul dachte, I do it my way. Und viele heute denken, ich lebe mein Christsein zu meinen eigenen Konditionen. Ich lebe meinen Glauben auf meine eigene Weise. Und zur Uneinsichtigkeit und Ungenauigkeit Gott gegenüber kommt die Unmerklichkeit, man spürt gar nicht mehr, was man tut, auch gegen Gott. Man realisiert das Problem nicht mehr. Und die Unmerklichkeit mündet in die Unverschämtheit. Saul schiebt die Schuld auf das Volk. Die haben das gemacht. Unverschämt wird er. Er will das Gesicht nicht verlieren. Aber Gott lässt auch schon mal fallen. Das ist der Ernst dieser Geschichte, liebe Gemeinde. Gott lässt auch schon mal fallen. Er lässt den Saul fallen, als er den Bogen überspannt hat. Gott lässt sich verwerfen, das haben wir heute schon gesagt. Aber er lässt sich nicht total verwerfen im Sinne von verarschen. 1. Samuel 15. Aber das Volk hat von der Beute genommen, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Das, was Gott verboten hat, er merkt es nicht, will er Gott noch darbringen. Was für ein Frevel. Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer. Und Aufmerken besser als Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Da sprach Saul zu Samuel, jetzt wird er weinerlich, ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Und nun vergib mir die Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Nicht mit mir umkehren, ich muss umkehren. Darum sagt Samuel zu Saul, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast des Herrn Wort verworfen. Und der Herr hat dich auch verworfen, dass du nicht mehr König über Israel seist. Saul aber sprach, ich habe gesündigt, und jetzt wieder der Skandal, die Unverschämtheit, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel, damit ich mein Gesicht nicht verliere. Saul hat gut angefangen, bald abgebaut, und das Tragische ist jetzt das Letzte, Saul ist dann abgestürzt. Regelrecht abgestürzt. Er ist außer Kontrolle geraten, außer Rand und Band geraten. Er ist abgestürzt in die Angst. 1. Samuel 16. Der Geist des Herrn aber wich von Saul. Der Geist, der ihm am Anfang noch ein neues Herz gegeben hatte. Und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Ohne den Geist Gottes haben wir 1000 Ängste auch heute. Sind wir dauernd erschrocken von nichts. Saul stürzt in die Angst und in den Zorn. Und die Frauen sangen im Reigen und sprachen, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Da ergrimmte Saul sehr und das Wort missfiel ihm und er sprach, sie haben David 10.000 gegeben, mir 1000. Ihm wird noch das Königtum zufallen. Das ist ja dann auch passiert. Aber er vergleicht sich und im Vergleichen ärgert er sich. Er ergrimmte. Er stürzt nicht nur in die Angst, sondern auch in den Zorn und in den Wahn. Saul stürzt in den Wahn. Er wird eifersüchtig und jähzornig. 1. Samuel 18. Am anderen Tag kam der böse Geist von Gott über Saul und er geriet in Raserei in seinem Hause. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand und zückte den Spieß und dachte, ich will David, seinen Konkurrenten, seinen vermeintlichen Konkurrenten, der ihm nie etwas zuleide tun wollte, an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm, aber von Saul war er gewichen. Saul ist abgestürzt, dann zum Schluss sogar in Spiritismus und Okkultismus. So tief verunsichert war er, vereinsamt war er, geistlich umnachtet war er, verzweifelt war er. Er suchte so verzweifelt nach einer Weisung Gottes, dass er sogar zu einer Totenbeschwörerin gegangen ist. Und irgendwie wird mir der Saul hier zum Typus für den modernen Menschen, für uns. Auch wir sind einerseits wie Saul, besonnen, bescheiden, belastbar, wir starten gut. Aber dann bauen wir auch ab und stürzen ab. Ungeduldig, ungehorsam, uneinsichtig, ungenau, unbewusst, unverschämt. Da sind wir jetzt am absoluten Tiefpunkt in dieser Geschichte. Aber das ist nicht das Ende, liebe Gemeinde. Sonst hätte ich sie nicht erzählt, die Geschichte, wenn das jetzt der Schluss gewesen wäre. Mitten an diesem Tiefpunkt gibt es jetzt einen Lichtblick. Lichtblick auch in der Depression des Saul. Und die hat etwas zu tun mit Kantate, singt. Hier wird jetzt plötzlich das Medikament Musik, die Medizin singen und spielen entdeckt. Und das ist dann mein letzter Punkt. Gott lässt singen. Gott lässt auch dem Saul singen. Er erfährt jetzt die therapeutische Kraft des Singens und Spielens, wo er ganz unten ist. Und ich habe das Gefühl, diese Möglichkeit wird auch heute völlig unterschätzt und zu wenig genutzt und darum mache ich sie heute zum Thema. 1. Samuel 16, da sprachen die großen Sauls zu ihm, siehe, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit er mit seiner Hand darauf spiele, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt und es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Leuten, seht euch um nach einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach, ich habe gesehen, einen Sohn Isais des Bethlehemiters, der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön gestaltet und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende zu mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente vor ihm. So oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand, so wurde es Saul leichter und es ward besser mit ihm. Und der böse Geist wich von ihm. Das ist die Kraft des geistlichen Singens. David hat das so zusammengefasst im Psalm 13. Ich aber traue darauf, Herr, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Und wenn wir so singen, dann tut es auch anderen gut. Unterschätzen wir nicht die Bedeutung von Singen und Spielen für das geistliche Leben. Unterschätzen wir nicht die Kraft des Lobes Gottes. Sie ist auch ein ganz wichtiges Gegenmittel gegen die Niedergeschlagenheit. Eine schwedische Studie hat erhoben, vor allem auch das gemeinsame Singen ist unheimlich gut für die körperliche, mentale, emotionale und geistliche Gesundheit. Singen senkt den Blutdruck, schüttet Endorphine aus, verbessert die Stimmung, stärkt die Zuversicht, verringert die Einsamkeit, reduziert den Stress, vermindert schlechte Gefühle, stimuliert positive Gefühle, trainiert das Atmen, verlängert das Leben. Darum wollen wir keine stummen Klötze bleiben, sondern wir versuchen auf alle Fälle mitzusingen, auch wenn wir nicht schön singen können. Andere treffen die Noten auch nicht. Und es ist nicht so wichtig, schön zu singen, sondern froh zu singen. Und wer mit dem lebendigen Gott im Reinen ist, auf ihn warten kann, der erfährt dann auch, dass er für ihn singen kann. Herr, wir danken dir für dieses tragische Beispiel, das uns vor Augen führt, dass wir uns um unsere Beziehung zu dir kümmern müssen, dass wir sie nicht unmerklich verlieren durch Ungeduld und Ungehorsam. Nur der Gehorsame glaubt und der Glaubende gehorcht. Hilf, dass wir das verstehen und beherzigen. Gib uns ein frohes Herz. Und wenn die bösen Geister kommen, hilf, dass wir sie mit guter geistlicher Musik auch vertreiben können. Danke für alle Freiheit und Möglichkeit dazu. Hilf, dass wir sie gerne wahrnehmen.